Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast mit Quick and Dirty bei meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen beim Quick and Dirty nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln. Ja, Spiel 1 nach der Entlassung, nach der einvernehmlichen Trennung von André Breitenreiter gewinnt 96, man höre und staune, mit 1-0. Ich kann es kaum glauben. Ja, das war irgendwie ein verdienter Sieg, aber am Ende doch noch etwas glücklich, wie ich finde. Aber das werden wir gleich kurz besprechen. Und heute ist wieder volles Haus hier. Wir haben natürlich unseren allseits geliebten Dennis wieder dabei. Hallo Dennis, länger nicht mehr da gewesen. Was geht?
Ja, siehst du, ich habe hier gedacht, ich muss mal wieder im Quick and Dirty dabei sein. Zack, Gewinse, nachdem Breitenreiter sich selber ausgewechselt hat. Ist alles ganz fantastisch. Jetzt kommt die Aufholjagd. Ich glaube, Tobi ist auch schon wieder im Wettbüro, direkt jetzt nach dem Stadionbesuch. Also da geht noch was.
Ja, das hoffen wir doch ganz stark. Ja, und ihr habt ihn letztes Mal schon im Quick and Dirty wieder gehört. Heute auch wieder mit dabei Chris. Hallo Chris.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Moin, moin. Dennis, in Marrakesch gibt es, glaube ich, mehr 5G als hier. Bedeutet, du hättest auch vorher dabei sein können. Schön, dich wieder hier zu hören. Ich freue mich aber auch über vielleicht den Letzten im Bunde, der noch da ist. Ein bisschen vielleicht. Auch wenn ich weiß, was er jetzt schon wieder machen wird. Er wird gleich wieder auf Markus Mann draufhauen. Aber Vorhang auf.
Es nimmt doch nicht schon alles vorweg. Ja, wurde schon angekündigt. Last but not least. Ich meine, was wäre ein Quick and Dirty ohne André? Hallo André.
Hallihallo, Hallöchen. Historischer Tag, historischer Sieg. Es ist unglaublich. Volles Haus, super Wetter. Wir besiegen Köln und wir Moment mal. Wir haben ja die letzten Spiele alle verkackt. Was hätte das sein können heute? Tja,
was hätte das heute sein können? Ja, die letzten drei Spiele, du hast es schon richtig gesagt, haben wir verloren. Heute haben wir gewonnen. Ob das heute so eine viel bessere Leistung war oder ob man einfach vielleicht ein bisschen mehr Einstellung gezeigt hat, das werden wir jetzt mal klären. Also Balemann heute mal Cheftrainer zusammen mit oder unterstützt von Lottner und Schulz, unseren einer Vereinslegende und dem alten Kölner. Und die Aufstellung, wie das Spiel angegangen wurde, versprach jetzt vorher, ihr hattet es ja in der Folge am Donnerstag schon ein bisschen erörtert, vielleicht ein paar Überraschungen, so viele waren es eigentlich gar nicht. Dennis, ich habe links Eze gesehen, das fand ich wieder gut. Vorne rechts durfte Momolu ran. Ansonsten sah das so aus, dass man hätte sagen können, naja, so furchtbar viel ist von den Maßgaben von Markus Mann nicht zu sehen gewesen. So, lasst mal alle spielen, die nächstes Jahr noch da sind.
Das wurde ja auch schon ein bisschen wieder einkassiert bei der PK im Sinne von, dass wir ja aber schon auch die bestmögliche Elf auf den Platz stellen wollen, was ich aus mehreren Gründen, jetzt mal unabhängig von der Konkurrenz, aber auch gut finde. Und ich fand aber die Einstellung insgesamt gut, wie wir gespielt haben. Also jetzt Aufstellung hin oder her, sah das doch sehr offensiv stark schon mal aus. Sah es häufig in der Vergangenheit auch, war es dann aber eigentlich gar nicht. Also insofern war ich jetzt erstmal nicht negativ gestimmt nach der Aufstellung.
Ja, Chris, 3-4-3 Startaufstellung. Hat dich das, was hat das mit, um es mal mit Markus Lanz Worten zu sagen, was hat das mit dir gemacht?
Also ich habe mich erstmal sehr gefreut, dass in der Offensivreihe quasi das eingetreten ist, was ja in der letzten Sendung von den Protagonisten eingefordert wurde, nämlich dass wir Trisoldi, Lee und Gindorf vorne sehen. Ich finde, die haben das auch sehr, sehr gut gemacht. Wir haben offensiv tatsächlich durch die Mitte einige gute Kombinationen auch gehabt. Momolu, also ich bin dagegen, dass die Spieler sich zukünftig ihre Schuhausrüster selber aussuchen dürfen. Nike, Adidas, das verstehe ich ja alles noch, aber Bauer ist ein Schlittschuhhersteller und das hat man heute mal wieder gesehen. Ein sehr unglückliches Spiel, den hätte ich mir schenken können, aber ansonsten habe auch ich mich sehr gefreut, dass Brooklyn Eze wieder den Weg zurück in die erste Mannschaft gefunden hat.
ja, offensiv natürlich, du hast es eben gesagt, das hatte ich mir ja auch schon notiert. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Lars Gindorf wieder ran durfte und auch zusammen mit Nicolo Trosoldi, weil ich finde, die beiden bilden ein ganz gutes Pärchen da vorne. Ich glaube, das hat man heute auch ganz gut gesehen.
Man hat vor allem wieder gesehen, wie gut Trosoldi die Bälle vorne abschirmen kann, festmachen kann.
Ja.
Echt super Leistung gewesen, richtig stark. Und von daher muss der Mann einfach immer spielen.
Ja, mal gucken, wie lange er das noch für uns wird. Eine Sache zur Bank habe ich noch. Markus Mann saß heute mit auf der Bank. Er wurde da zitiert mit, ich will nicht unbedingt da irgendwie kontrollieren, aber ich will in der jetzigen Situation ein bisschen näher dran sein. André, ich hatte zu dir gesagt, oder ich habe die Befürchtung, oder die Meinung, dass das jetzt weniger dem Trainerteam galt, sondern vielleicht eher der Mannschaft, wo es ja vorher so ein bisschen Reitenreiter-Mannschaft so ein bisschen gekriselt hat, weil vielleicht Markus Mann auch mal gucken wollte, so von Näherem, wie verhält sich denn die Mannschaft so und was ist denn da so los? André, teilst du diese Meinung oder ist dir das völlig Wumpe, ob da der Mann nun auf der Bank sitzt oder auf dem Mittelkreis oder auf der Tribüne oder in der Nordkurve oder sonst wo?
Also, wenn er für Hannover 96 irgendwo sitzt, dann ist es mir völlig Wumpe. Am liebsten hätte ich, wenn er nächstes Jahr woanders sitzen würde. Aber dieser Wunsch wird mir leider nicht erfüllt werden. Dadurch, dass er heute auf der Bank saß, um besser sehen zu können, da würde ich ja sagen, ist die Bank gar nicht nötig, sondern gute Optiker hätte ja gereicht, weil von der Osttribüne hat man eigentlich auch einen ganz guten Überblick. Es ist tatsächlich egal, wo dieser Typ sitzt, was aber viel, viel schlimmer ist. Und da fühle ich mich komplett verarscht. Ich fühle mich in vielen Punkten von dem komplett verarscht. Aber ist die Äußerung, ist das Zitat, was er ja quasi der Presse gegeben hat, und da muss ich sagen, also Bursche, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Du glaub doch mal nicht, dass irgendein Spieler auch nur einen Schritt mehr läuft, weniger läuft, ein Pass sauberer spielt, unsauberer spielt oder sonst was, nur weil er auf der Bank sitzt. Das Zitat war ja, das soll keine Kontrolle sein. Aber ich denke, es ist gut, wenn ich in der jetzigen Situation ein bisschen näher dran bin. Was ist denn die jetzige Situation, du Pissnäcke? Dass du den Trainer in der Hinrunde zu spät entlassen hast? Dass du den Trainer in der Rückrunde zu spät entlassen hast? Dass er mit Popel 6 Punkten mehr aus dieser scheiß Saison aufsteigen würden und mit einem historischen Sieg gegen Köln richtig abgegangen wären heute. Ich fühle mich von dem betrogen und verarscht und der kann mit einigen anderen Spielern gehen. Was ich aber noch ganz kurz zur Aufstellung sagen wollte, alternativlos ja, genau so muss man aufstellen. Ich meine auch, vielleicht hätte es auch ein Breitenreiter nicht anders getan. Aber was ja viel, viel spannender ist, ist Matondo, weil wir ihn nicht besitzen, richtig auf der Bank und Rochelt. Das heißt, die gesamte linke Seite heute gar nicht zu sehen. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber auch nicht eingewechselt. Starkes Zeichen. Bei Rochelt verstehe ich es nicht ganz. Bleibt die nächsten 3 Spiele spannend zu sehen, was für eine Rolle Rochelt noch bekommt. Weil offensichtlich scheint ja ein Uden, ein Lee, ein Momulu, auch wenn sie andere Positionen bekleiden, aber in der Startelf näher dran als Rochelt.
Ja gut, also Lee hat zumindest schon mal seine Aufstellung mehr oder weniger gerechtfertigt, wobei er hätte es noch besser machen können, indem er in der 8. Minute tatsächlich seine große Chance reingemacht hätte. Danach hat er ja auch das Schuhwerk gewechselt, das wurde ja schon angesprochen, vielleicht lag es daran, vielleicht auch nicht, aber so grundsätzlich hat 96 eigentlich ganz gut angefangen. Ich habe jetzt keine Wunderdinge erwartet, aber zumindest die Einstellung stimmte. Und so nach einer gewissen Phase des Abtastens konnte man durchaus sehen, dass 96 da tatsächlich heute was zeigen möchte. Oder sehe ich das völlig falsch, Chris?
Nö, und ich greife jetzt vor, ich glaube, wir hätten heute auch nicht zwingend den Platzverweis gebraucht, um dieses Spiel erfolgreich zu bestreiten. Die erste Halbzeit war durchaus ansehnlich. Wir hatten einige Chancen, wir müssen uns sogar wieder vorhalten, dass wir einige sehr dicke Chancen nicht genutzt haben. Das kann einem um die Ohren fliegen, aber ich bin es war nicht jetzt so, dass die Mannschaft ein komplett neues Gesicht gezeigt hat. Also das, was Tobi in der Vorbereitungssendung prognostiziert hat, das ist nicht eingetreten. Sie hat nach dem Tor gezeigt, wie viel Spannung sich offenbar gelöst hat. Aber die erste Halbzeit war durchaus so, dass ich zufrieden in die Pause gegangen bin und auch verstanden habe, dass der Trainer nicht gewechselt hat, sondern mit der Mannschaft so weitergemacht hat.
Da würde ich zustimmen, ja. Dennis, dein Fazit.
Und ich möchte noch eine These möchte ich noch aufstellen. Würde ja, Breitenreiter noch Trainer sein, hätten wir uns heute, glaube ich, aber darüber unterhalten, warum Seymour Royer auf der Tribüne saß.
Ja, interessant. Also André hatte es ja schon angesprochen. Dennis, du kommst gleich dran. Wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz aufgreifen. Heute einige Spieler gar nicht mal eingewechselt worden. Also wir haben keinen Matondo mehr gesehen. Wir haben keinen Rochelt gesehen. Gut, bei Rochelt denke ich, dass man da das durchaus ein bisschen abgesprochen hat und ihm vielleicht auch gesagt hat, okay, Junge, du wirst noch wichtig für uns und du spielst auch nächste Saison bei uns. Mach heute mal ein Päuschen.
Ja, aber dann nimmst du ihm doch nicht das Heimspiel gegen Köln, Olaf. Ja, vor voller Bude, vor vollem Haus,
bei Sonnenschein. Also jetzt, ja, nee, also ich weiß nicht. Ich glaube,
der Spielverlauf hat es nicht möglich gemacht, ganz ehrlich.
Das wahrscheinlich auch, ja.
Wenn wir jetzt mal richtig vorgreifen wollen, haben wir ja in der zweiten Hälfte dann irgendwann aufgehört, also diese kurze Druckphase, die nach dem Platzverweis ja da war, weiter zu betreiben und haben ja Köln wieder mehr und mehr ins Spiel kommen lassen. Und wann willst du da Rochelt bringen?
Ja, aber Chris, Moment. Du hast auf dem Platz gehabt Gindorf, Momolu, Lee. Die hast du alle ausgewechselt. Ise ist zwar auch ein linker Schienenspieler, aber den nehme ich jetzt mal raus, weil da musst du defensiv wechseln. Aber Gindorf, Momolu, Lee, das sind drei Spieler. Und normalerweise wäre Rochelt der Erste, der dann kommen müsste. Stattdessen bringst du einen Vogelsammer später, okay, und du bringst einen Uden und du bringst einen Nielsen, also Rochelt hättest du bringen können, vielleicht sogar bringen müssen, wenn du ihn so stark gesehen hättest, wie wir ihn uns erhoffen. Offensichtlich sieht dieses Trainergespann andere Spieler als stärker oder wichtiger an. Ich habe das als ganz, ganz klares Zeichen an Rochelt gesehen und also da, wie in München würde man sagen, erwatschen.
Ja gut, also ich sag mal, zu den Aufstellungen können wir ja noch kommen und was die bewirkt haben und warum die gemacht wurden und ob die richtig waren oder falsch, da hätte ich auch noch so ein paar Dinge zuzusagen. Dennis, mach mal die erste Halbzeit zu. Hast du nach der ersten Halbzeit, was hattest du nach der ersten Halbzeit für ein Gefühl?
Ganz gutes Gefühl. Ich finde auch, das hat Chris gerade schon gesagt, wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt gegen Kölner, die, glaube ich, einmal aufs Tor geschossen haben. Auch nicht wirklich zwingend waren, haben wir gut gemacht. Wir hatten hier und da so ein paar, Böcke drin, die haben wir aber immer drin. Aber im Großen und Ganzen haben wir das wirklich sehr gut, sehr ordentlich hinten gemacht und nach vorne finde ich auch sehr beachtlich. Da war ich ganz zufrieden. Kurze Anmerkung noch zu André, weil du vorhin gefragt hast, wer ist das eigentlich? Das ist der Geschäftsführer Sport, der da auf der Trainerbank mitgesessen hat. Meines Erachtens nach hat er da aus zwei Gründen gesessen. Zum einen ist das schon ein Zeichen, ob das was bringt, ist eine andere Frage, aber so ein Zeichen zu setzen, kann man schon mal machen. Und zum anderen glaube ich auch, dass er sich angucken wollte, wie der Interimstrainer das so handelt.
Vielleicht hat es auch was mit Verantwortungsübernahme zu tun, dass man
auch
sich mehr in den Fokus stellt, um ein bisschen Druck aus der Situation für das Trainerteam rauszunehmen, um auch dem Allvater ganz oben zu signalisieren, dass man sich nicht aus der Verantwortung rausziehen möchte. Keine Ahnung, müssen wir aber jetzt auch nicht tot diskutieren.
Nee, finde ich einen guten Abschluss.
Müssen wir an der Stelle schon noch diskutieren, weil entscheidend ist nicht, dass er das getan hat, sondern entscheidend ist die Kommunikation und die ist eine Frechheit. Das muss man
ganz gut.
Soll er doch machen? Soll er sie auf die Bank setzen?
Ja,
soll er
das sagen, hängst du zu hoch
Verantwortung?
Jetzt. Nein, das
aber er sagt es doch nicht. Er
aber sagt nicht doch nicht, dass er Verantwortung. Das ist genauso, wie wenn wir über Tomiak reden. Der ist für dich, also ich hoffe, du bist als Lehrer anders als hier als Podcaster, weil wenn man bei dir einmal tot am Zaun hängt, dann kommt man nie wieder auf den Zweig. Nie wieder auf den grünen Zweig. Das ist echt
ja, schlimm. Aber die persönliche Ebene über meinen Beruf muss ja auch nicht rein, die möchtest du über deinen ja auch nicht haben und das auch zu Recht. Aber der Punkt ist doch ein ganz anderer. Ein Tomiak hat doch jetzt mit der Diskussion über Mann erstmal nichts zu tun. Mann setzt sich auf die Bank und es wird zum Thema gemacht. Und zwar von ihm selber, indem er der Bild-Zeitung ein Zitat gibt. Und in diesem Zitat, was will er damit bezwecken, verstehe ich nicht. Wenn Dennis sagt, er will Verantwortung übernehmen, sauber, soll er sich da hinsetzen, soll er das tun. Aber er übernimmt sie doch nicht, er äußert sich doch auch so nicht. Er gesteht doch gar keine Fehler ein, es läuft einfach weiter ohne Effekt. Und man muss mal klipp und klar sagen, und das ist das, was mich ja so ärgert, und warum ich auch Markus Mann so hart kritisiere. Er hat die sportliche Verantwortung, ich habe es gerade eben gesagt, und wir sehen, was Sache ist. Okay, wir gewinnen die nächsten 4 Spiele, werden noch irgendwie Dritter, steigen auf und ich bin der Depp vom Dienst. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass wir nicht Dritter werden, ob wir dann Vierter oder Zehnter werden, ist mir auch scheißegal. Und wir haben in dieser Saison den Aufstieg weggeworfen mit unterirdischen Leistungen, viel zu späten Entscheidungen, einer miesen Kaderplanung. Und ich bleibe dabei, das muss man sehen. Wer zu Hause gegen den Tabellenführer und wahrscheinlichsten Aufsteiger, 1. FC Köln, 1-0 gewinnt und ob da ein bisschen Glück dazu gehört, gelb-rote Karte, kommen wir gleich nochmal dazu und so weiter, ist völlig irrelevant. Wer das schafft, also tut mir leid, der hat in dieser Liga mehr Möglichkeiten als das, was wir
ja, unterm Strich haben. Das ist mir jetzt aber zu grundsätzlich, also da grätsche ich jetzt auch mal, da mache ich jetzt mal den Tomiak und grätsche da mal einfach ganz kompromisslos rein. Ich würde das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich finde, das, was Chris gesagt hat, finde ich okay und gut, ob die Bild-Zeitung, wie das Zitat da zustande kommt, ich meine, er wurde mit Sicherheit auch gefragt, er hat da bestimmt nicht angerufen und gesagt, hier, ich möchte mal was sagen, also das traue ich ihm nicht zu, so schätze ich ihn nicht ein. Wir werden es sehen, vielleicht macht er das in den nächsten Spielen ja auch noch und dann können wir da vielleicht zu gegebener Zeit nochmal mehr zu sagen. Kommen wir doch mal zur zweiten Halbzeit. Wir sind ja schon so ein bisschen reingegangen, gewechselt wurde nicht, obwohl man hätte sagen können, okay, Momolu war vielleicht in der ersten Halbzeit noch der Schwächste, fand ich, dem ist wenig gelungen. Man hat ihn aber drin gelassen, also Mann, ohne mit einem N, hat ihn drin gelassen, Bahlemann. Das hat sich dann auch ein bisschen ausgezahlt. Und letztendlich hat 96, ich hatte es anders erwartet und auch anders, ja, eigentlich hatte es befürchtet, dass sie in der zweiten Halbzeit wieder irgendwie einbrechen oder, denn ich wollte das halt schon über einen längeren Zeitraum sehen, Einstellung und, ja, den Wunsch, das Spiel zu gewinnen, das hat auch tatsächlich funktioniert. Es gab einen Freistoß von der rechten Grundlinie, der zu einem wunderschönen Tor geführt hat von Lars Gindorf. Das war ja auch schon nach der gelb-roten Karte, die ich jetzt hier auch nicht unterschlagen musste für Paccarada. Jetzt erstmal die gelb-rote Karte für Paccarada. Ein Foul, ja, gelb vielleicht. Gelb-Rot in der Situation hatte schon Gelb zu hart? Ja, nein, vielleicht. Chris?
Foul, ja. Gelb, niemals. Wäre das gegen uns so gepfiffen worden, würden wir hier ausrasten. Erst recht nicht Gelb, wenn es die zweite gelbe Karte ist und zum Platzverweis führen soll oder führen wird. Ich finde, der Schiedsrichter war heute in vielen Situationen sehr, sehr schlecht. Also teilweise mit der schlechteste Mann auf dem Platz. Eine Linie war, das hat ja der Sky-Reporter auch gesagt, überhaupt nicht erkennbar. Auch kurz danach, Finkgräfe da für die Kunstgeschichte, der kriegt da auch Gelb, wo ich sage, 3 Minuten auf dem Platz. Das war noch nicht mal ein taktisches Foul. Die haben da beide sich da halb umarmt. In anderen Situationen, wo Lemperle da von hinten mit dem Ellenbogen in den Spieler reingibt, kriegt das Opfer, sage ich jetzt mal, die gelbe Karte, weil es sich darüber aufregt. Ich fand das richtig, richtig schlecht heute und verstehe tatsächlich jeden Kölner, der sich über diese Entscheidung aufregt.
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
In beiden Situationen, die du ansprichst, Chris, also klarere gelbe Karten kann es im Fußball überhaupt nicht geben. In beiden Situationen kommt der Spieler zu spät, bei der Kunze-Situation und bei der Momolo-Situation. Es sind beide Situationen, wo der angreifende Spieler in den Strafraum reingeht und relativ unbedrängt zum Pass oder zum Abschluss kommen kann. Wenn ihr sagt, es ist faul, und davon gehe ich aus, also du hast es ja gerade auch gesagt, Chris, dass das beides Fouls waren, dann musst du zwangsläufig gelb geben, da bleibt dir gar nichts anderes übrig. Und ob der vorher schon gelb hatte oder 3 Minuten auf dem Platz ist, spielt an der Stelle überhaupt gar keine Rolle. Also, sorry, das waren solche Textbook-gelbe Karten, wie sie nur irgendwie sein können. Und man sieht sie auch an der Reaktion der Spieler. Das ist einfach dumm. Also übrigens, 96 auch einige dumme gelbe Karten, ja. Aber es ist einfach dumm, da so hinzugehen. Du weißt genau, der kommt mit einem Geschwindigkeitsüberschuss, der geht nach außen weg, ja, dann lass ihn doch, dann lauf doch einfach den Laufweg mit und stell ihn zu. Aber wenn du an der Strafraumgrenze ein paar Millimeter noch nach Richtung Tor, und das ist ein Elfmeter übrigens, da so zu Werke gehst, dann musst du zu Recht runter.
Also, aber was heißt denn so zur Werke gehst? Der springt in den Mann rein. Der hebt doch schon ab, bevor überhaupt ein Kontakt zustande kommt. Ich bin völlig bei dir, wenn du sagst, auch wir haben echt dumme Karten gekriegt, dass Ezeda den Mann so offensichtlich auflaufen lässt, halst du da das Bein so hoch zieht, dass es fast unter das Stadiondach klingelt. Ich wusste gar nicht, dass der das Bein noch so weit auseinanderkriegt in seinem Alter. Das waren alles dumme Karten und da gebe ich dir auch völlig recht. Aber ich fand den Maßstab heute überhaupt nicht erkennbar. Wirklich.
Ja, Schiedsrichter hat sich, also er war nicht gut. Also ich meine, es sind, wie gesagt, klar, gelbe Karten, die da kann man hinterher, da kriegt man hinterher vom Schiedsrichter, ob man keine Rüge für, definitiv nicht. Aber ich sag mal, ein souveränerer Schiedsrichter hätte es vielleicht gar nicht so weit kommen lassen. Und es gab ja auch noch Situationen, also ein Handspiel oder ein vermeintliches Handspiel von Kunze. Ich bin der Meinung, es war eins später, was durchaus auch hätte zu was führen können, was gar nicht geahndet wurde. Es gab so einen Ellenbogencheck, ich glaube, es war von Uth, später noch gegen Gindorf. Also zumindest sah es irgendwie so aus, als wäre da irgendwas gewesen. Da ist auch gar nichts passiert. Das war da, wo in der Folgesituation dann die gelbe Karte für Kunze dann, glaube ich, kam, ne, die eigentlich Lemperle hätte.
Ja, das war das mit Lemperle.
Genau, das war das mit Lemperle, genau, ja. Gut, aber letztendlich, sei es wie es sei, die gelb-rote Karte hat tatsächlich Köln den Stecker gezogen. Also war wahrscheinlich spielentscheidend, würde ich mal vermuten. Dennis, du wackelst
ja, ein bisschen mit der Hand. Also, ob es spielentscheidend war, ist ja dann immer die Frage, weil wir haben ja dann nach dem wunderschönen Tor aufgehört, unser Pressing-Fußball zu spielen. Und Köln war dann natürlich auch angefressen. Manchmal ist so eine gelb-rote Karte dann auch nochmal so eine Initialzündung für den Gegner, um zu sagen, jetzt erst recht. Ja, aber in dem Fall, gut. Ja. Es hat nicht geschadet, sagen wir es mal so.
Nee, es hat nicht geschadet. 96 hat auch tatsächlich entgegen dem, was ich sonst so mal oft gesehen habe, es auch tatsächlich dann geschafft, diese Überzahlsituation wirklich auszunutzen. Hat da tatsächlich ordentlich Alarm gemacht und kam dann in der 57. tatsächlich auch zu dem, das müssen wir auch nochmal würdigen, finde ich, wunderschönen Tor von Lars Gindorf. André, du hattest geschrieben, naja, der wusste noch gar, der hatte gar nicht so damit gerechnet, dass er den Ball kriegt, weil das war so ein Freistoß, ja, so fast aus der Eckposition von Eze, der also noch anzeigt, hier, Brudi, ich spiele ihn lang und ihn dann also da tatsächlich in den Rückraum scharf flach zu Lars Gindorf spielt, der ihn kurz annimmt und dann ja ins linke obere Eck, also aus seiner Sicht gesehen linke obere Eck, reinschweißt. Also André, bitte würdige jetzt dieses Tor auch nochmal.
Ja, war ein super Tor.
Kritisiere jetzt nicht wieder irgendwas anderes, ja?
Nein, das war ein super Tor. Ich glaube auch, dass die Standardsituation so ja auch als Konzept irgendwann bearbeitet wurde. Aber dass das alles so funktioniert, da wirkte Gindorf doch sehr überrascht. Zum einen, dass der Ball ankam. Man merkte kurz, er wird nervös, dass er den Abschluss so gut hinbekommt. Er wusste ja auch vor lauter Glück gar nicht, wo er hinlaufen soll. Erst läuft er Richtung Mittellinie, dann fällt ihn ein, oh Gott, nee, dann stoßen die schnell wieder an, also laufe ich schnell wieder zurück.
Also Rutschband Torjubel auch gleich nochmal aus und fällt nochmal kurz hin. Also ja, ausrutschen war heute wirklich.
Also er war glücklich, er war zufrieden, er war aber auch natürlich überrascht, aber das gönne ich ihm da viel auch einfach was ab und es war sein erstes Saisontor und ich finde, er hat damit auch gerechtfertigt seine Aufstellung und auch, dass man in der nächsten Saison mit so einem Spieler durchaus auch in die zweite Liga gehen kann und gehen sollte. Dazu zähle ich auch Lee, auch wenn er dann seine große Chance nicht gemacht hat. Das war wirklich alles in Ordnung und tippitoppi. Aber einen Punkt habe ich noch bei dieser ganzen Konstellation. Das heißt, also bis jetzt stimme ich auch deiner, Olaf, Expertise da komplett zu. Aber spannend wird ja gleich die Bewertung ab jetzt sozusagen.
Ja, und da möchte ich jetzt auch mit den Wechseln. Genau. Es sei denn, jemand möchte noch einstimmen in die Würdigung dieses Tores. Aber bis dahin, denke ich, sind wir uns alle einig, war das ein Spiel, wo man sagen musste, okay, es läuft alles für 96, die Einstellung stimmt und jetzt machen wir noch bald hoffentlich das 2:0. Und dann
wäre ja neun Minuten auch später fast passiert.
Wenn wäre auch fast passiert. Wenn
Hübers nicht seinen Strubbelkopf hinhält, ja, dann köpft Tomiak wunderbar und der Torwart bewegt sich keinen Zentimeter.
Genau, danke, richtig, genau, das wäre beinahe passiert, das war dann in der 66., genau. Dann fand ich persönlich, hat der Trainer mit den Auswechslungen die er dann vorgenommen hat. Also in der 70. gab es einen Doppelwechsel. Udenne für Lee und Yannick Dehm für Tomiak. Dann 7-8 Minuten später nochmal ein Spielerwechsel. Josh Knight für Brook den Ese. Harvard Nielsen kam noch dann für Lars Gindorf, der bis dahin fast beste Mann auf dem Platz, der wahrscheinlich auch ein bisschen platt war. Aber irgendwie gab es dann eine andere Grundordnung. Und da ist für mich also das Spiel zumindest von 96 auseinandergefallen. Und ja, es ging nur noch darum zu verteidigen, irgendwie die Kölner vom eigenen Tor fernzuhalten und dieses 1-0 irgendwie über die Zeit zu retten, die ja auch mit 6 Minuten Nachspielzeit dann durchaus lang war. Was ist da passiert, Dennis?
Ja, was ist da passiert? Ein bisschen Unordnung gab es, glaube ich, tatsächlich durch die Wechsel, wobei die Wechsel schon auch in Teilen gerechtfertigt waren, finde ich. Man hätte vielleicht den einen oder anderen stattdessen auch rausnehmen können, aber geschenkt. Insgesamt hatte ich so ein bisschen den Eindruck, also entweder war es so ein bisschen eine psychologische Geschichte, dass auch so im Hinterkopf war, oh, hoffentlich vergeigen wir das nicht wieder. Zwischendurch hatte ich auch gedacht, sind die Körner nicht mehr da? Also können die nicht mehr? Sind die zu viel gelaufen, zu viel angerannt? Wir sind insgesamt heute mal mehr gelaufen als der Gegner, muss man auch mal sagen, was Positives. Wurde viel bemängelt in den letzten Spielen.
Die waren aber auch nur zu zehn, ne?
Die Kölner waren nur noch zu zehn. Ich habe das vermisst, dass wir einfach weiter mutig aufs Tor spielen tatsächlich. Und ich glaube, das wäre besser gewesen, auf das 2-0 zu gehen, anstatt uns hinten reindrängen zu lassen.
Ja gut. Und da möchte ich rein. Ja, gut, das finde ich extrem wichtig. Als Trainer, glaube ich, hast du in der Situation zwei Chancen. Entweder du sagst tatsächlich, so wie Dennis das gerade jetzt gefordert hat, du versuchst das 2-0 nachzulegen, du hast das Gefühl, du bist am Drücker, du bist die klar stärkere Mannschaft, du hast alles im Griff. Dann musst du natürlich offensiv wechseln. Wir hatten ja auch noch offensive Spieler drauf, also auf der Bank drauf. Wir hatten Nielsen, wir hatten Vogelsammer, wir hatten Rochel zum Beispiel. Das wäre ja alles möglich gewesen. Oder aber du sagst, okay, wir sind einer Mann mehr, wir führen 1-0, wir gehen in die Defensive und versuchen, das Spiel zu kontrollieren. Dafür hat er sich entschieden. Und ich finde, er hat, wenn man das auf dem Plan aufmalt, absolut richtig gewechselt. Er hat erst einmal die Taktik gewechselt, hat den Spielern kurz Zeit gegeben, sich darauf zu adaptieren und hat dann ja erst mit Knight nochmal in der Innenverteidigung personell gewechselt. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, obwohl wir das System kennen, dass die Mannschaft mit dem ersten Doppelwechsel heillos überfordert war, was sie jetzt zu tun haben. Obwohl die Ansage ganz klar war, auf dem Fernsehen ganz klar zu erkennen war und auch von der Spiellogik her ganz klar war. Und dass sie das nicht umgesetzt bekommen haben, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Auf einmal passten die Laufwege nicht, die Pässe sind abgeschenkt worden, es sind Riesenlücken entstanden. Momolu wusste zum Teil überhaupt nicht mehr, wo er jetzt zu stehen hat. Das war wirklich hanebüchen. Und da frage ich mich, was ist in diesen ungefähr 10 Minuten da passiert? Dafür habe ich gar keine Erklärung. Daher bitte von euch einmal mir das erklären.
Ja, Chris, ich hatte schon gesagt, meiner Meinung nach irgendwie das Spiel, die Grundordnung kaputt gemacht. Gehen wir mal in Richtung Fazit, weil wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit. War das dann am Ende noch ein glücklicher Sieg, den Balemann fast irgendwie vercoacht, verwechselt hätte? Oder
Chris? Ich finde, der Spielfluss wurde aber auch massiv in der zweiten Halbzeit durch die Anzahl der gelben Karten beeinflusst. Es waren 7 gelbe Karten in der zweiten Halbzeit. War so, als hätte der Schiedsrichter sie in der ersten Halbzeit vergessen mitzunehmen und dann ein bisschen was gut machen wollte. Aber das, was er dabei hatte, haben wir ja bei Paccarada gesehen. Das in Kombination mit den Wechseln, teilweise dann mit Spielern auf Positionen, die da auch nicht so regelmäßig spielen. Fogi als auf dem rechten Flügel habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Muss ich auch nicht wieder. Ist okay.
Da glaube ich, hat irgendein anderer Trainer, ich glaube Leitl war das sogar, glaube ich, auch einmal probiert irgendwie. Aber ja, das war auch nur einmal.
Verteidiger.
Ach, stimmt, das war ja so, ja, genau. Ja, noch wilder, ja.
Das wird alles eine Rolle gespielt haben und das habt ihr auch schon richtig herausgearbeitet, diese allgegenwärtige Angst, dass man es dann doch vielleicht auf den letzten Metern noch verkackt, wie man es halt schon so häufig getan hat. Und es wäre ja fast dann auch wirklich kurz vor Schluss noch passiert. Von daher muss man sagen, Überraschung, du wolltest ein Fazit haben. Überraschung ja. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich war nicht so positiv gestimmt wie Tobi, dass die Mannschaft hier jetzt ein anderes Gesicht zeigen wird. Wir haben den Tabellenführer geschlagen, das ist aller Ehren wert. Hoffnung mache ich mir deswegen nicht. Und Fazit, eigentlich dürfte in dieser Saison überhaupt niemand aufsteigen, weil Hamburg hat ja auch wieder grandios versagt.
Oh ja, das wird Köln wahrscheinlich dann auch noch mal ordentlich ärgern. Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Ich denke mal, wir können so ein bisschen Fazit und was fandet ihr positiv mischen, weil ich möchte heute nicht enden, ohne jeden nochmals kurz, wirklich kurz bitte zu fragen, was ist das, was du aus dem Spiel heute positiv mitnimmst? Und ja, da fange ich doch einfach mal bei André an.
Positiv nehme ich auf jeden Fall mit, dass wenn die Sonne scheint, okay, es waren viele, viele Kölner da, das ist auch richtig, aber wenn die Sonne scheint, wenn das Stadion voll ist, dass Fußball in Hannover durchaus Spaß machen kann. Und dazu gehören aus meiner Sicht drei Dinge, neben dem guten Wetter. Und zwar das erste ist, du brauchst natürlich ein erfolgreiches Spiel. Haben wir heute geschafft, Haken dran, super. Das zweite, was du brauchst, ist, du brauchst Spieler, mit denen du dich einigermaßen identifizieren kannst. Das ist schon deutlich schwieriger bei 96, aber die habe ich heute in Ansätzen gesehen. Ein Tresoldi, ihr habt es vorhin angedeutet, ich glaube Dennis war es. Mir ist schon klar, dass man, wenn man den teuer verkaufen kann, viel Geld bekommt, aber ey, bitte, bitte nicht. Also ein Tresoldi ist eine Identifikationsfigur. Auch ein Lee, ein Gindorf, ein Uden können das sein, ein Momolu können das sein. Dieses junge Wilde, nicht, dass die gleich besser sind, aber das gefiel mir sehr, sehr gut. Und das Dritte, was mir auch richtig gut gefallen hat, ist, und ich weiß, jetzt wird Chris wieder sagen, ist Mannkritik, ist, dass man mit einem Trainerwechsel durchaus einen Effekt erzielen kann. Durchaus einen Effekt erzielen kann. Nur leider haben wir es in dieser Saison nur einmal von zwei möglichen Situationen geschafft. Es hätte noch einmal mehr klappen müssen und wir könnten uns ausmalen, wo wir wären.
Hätte, Fahrradkette. Dennis, was nimmst du Positives aus dem Spiel mit heute?
Ich freue mich mega für Lars Gindorf, weil ich den einfach total feiere, den Jungen. Der hat heute mal wieder bewiesen, warum er von Anfang an gespielt hat. Toller Typ. Und ich freue mich für alle, die im Stadion waren, dass sie endlich mal wieder dafür belohnt wurden, für ihre Treue, dass sie jedes zweite Wochenende den Weg dahin antreten, egal ob es stürmt, schneit oder mal die Sonne scheint.
Ja, wunderbar. Chris, hast du was Positives?
Ich
meine, du hast ja schon ein paar Sachen
genannt. Ich habe ja schon was gesagt. Ja. Ich habe ja schon was gesagt, deswegen kommt da jetzt nicht mehr viel dazu, außer die Ergänzung für Dennis, dass viele von denen, die jede zweite Woche da sind, die andere Woche dann auch noch auswärts unterwegs sind und das genauso hervorzuheben ist. Ansonsten, ja, Trainerwechsel positiv. Wir haben drei Punkte, mit denen wir nicht rechnen konnten. Volles Stadion, Heimsieg gegen einen der nominell stärksten Gegner der Liga. Von daher herzlichen Glückwunsch an alle und ich freue mich ebenso.
Ja, danke an euch. Ich möchte das gerne abschließen mit meinem positiven Fazit. Das meiste wurde ja schon gesagt. Ich möchte eine Sache nochmal hervorheben oder einen Spieler. Das ist tatsächlich Tadel Momolu. Mit dem war ich in der ersten Halbzeit gar nicht zufrieden. Da muss in der Halbzeitpause tatsächlich die Ansprache von Balemann, vermute ich mal, vielleicht war es auch jemand von den anderen beiden Kollegen, gestimmt haben, denn den hat man nicht so, also den fand ich in der zweiten Halbzeit tatsächlich gesteigert, also zumindest was seine Einstellung, es ist ihm etwas mehr gelungen.
Ja, sein Gegenspieler war doch weg. Olaf, der Gegenspieler war weg.
Das war ja gut, aber er war ja trotzdem nicht alleine. Also ich meine, er hat auch nicht aufgesteckt, auch wenn er natürlich bessere Voraussetzungen hatte.
Er hat das Foul gezogen, was am Ende spielentscheidend mit war. Das muss man ganz klar sagen.
Ja gut, also wie gesagt, egal, aber er hat trotzdem, ich meine, er hätte ja trotzdem einfach aufgrund der Leistung in der ersten Halbzeit und vielleicht auch der Halbzeitansprache sagen können, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr und er hat aber nicht aufgesteckt und ich fand es okay. Ist ja nicht also, Halstenberg. Er ist nicht Halstenberg, genau. Das möchte ich gerne nochmal positiv am Ende zu allem, was jetzt auch schon gesagt wurde, nochmal hervorheben. Ja, das war's für heute. Wir hören uns bald wieder. Wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag, habt eine nicht so stressige Woche und niemals allein in diesem Sinne. Bis denne. Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.